Heute ist Sonntag, der 24. März 2024. Willkommen zur 291. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Ich bin wieder da. Ich war ja mal kurz im Urlaub und bin gerade dabei, lauter Podcasts aufzuarbeiten. Ich glaube, dann morgen, also am morgigen Montag, werde ich dann 4 noch nicht geschnittene Aufnahmen haben. Diese hier ist eine von den 4. Also wir können ja mal von vorne anfangen. Bei der Foreign Times haben wir aktuell im Premium-Feed Golene Atay mit einem ausführlichen Gespräch zum Jemen. Dann haben wir Franziska Tschinderle im Premium-Feed mit einer Folge zum Kosovo. Und ich werde da noch im Feed haben den Alexander Clarkson mit Olaf Scholz. Also wir haben uns mal über Olaf Scholz, Deutschland und diese unklare Art des Voranschreitens in vielerlei Hinsicht, aber vor allen Dingen in Sachen Ukraine unterhalten. Ich glaube, das war so ein Ding, was schon länger mal gegärt hat bei uns. Bei Mikroökonomen haben wir aktuell nichts im Premium-Feed. Da werden wir aber haben einmal, also demnächst dann, eine Folge mit der jungen ABL zur Landwirtschaft und den darin bestehenden Problemen. Und ich habe morgen eine Aufnahme mit Sora Hauser, so Gott will und alles klappt, zum Thema Mafia in Deutschland. Also da kommt jetzt die Zeit recht viel. Außerdem haben wir heute, Hanna sei Dank, bei den Mikroökonomen bei mikronews.de unseren Newsletter mal wieder veröffentlicht mit Bezugnahme auf die Folge 290 und die Premium-Folgen. Also da haben wir dann mal wieder was veröffentlicht. Ich bin immer noch dabei, das Ganze zu Ghost umzuziehen. Und wenn das dann abgeschlossen ist, muss ich mal gucken, dass wir kleinere Newsletter mit regelmäßigen Informationen versenden. Ja, den Newsletter der Foreign Times, auslandsbericht.de, den einige von euch netterweise kostenpflichtig abonniert haben, der erscheint immer nur dann, wenn ich etwas Substanzielles zu sagen habe, was jetzt nicht unbedingt jede Woche ist, sondern eher so alle 2-3 Monate, wenn ich das so richtig sehe. Also das soll dann auch in der Folge so bleiben. Man kann ihn auch kostenlos abonnieren, aber er ist eigentlich eher so als Liebhaberprojekt für Interessierte gedacht und etwas tiefere Gedankengänge. Und damit haben wir die Newsletter ja im Grunde schon abgehakt und möchten uns bedanken für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, Zuspruch, Kommentare. Rente war wohl irgendwie ein Thema, was euch interessiert hat. Da gab es Kommentare im Blog. Also vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch Lob, Kritik und Hinweise habt, könnt ihr mir eine Mail schreiben, mh@mikroökonom.de. Und wie ich festgestellt habe, als ich in Urlaub gefahren bin, wir haben ja sehr clevere Hörerinnen und Hörer, weil sobald ich im Urlaub war, haben die alle angefangen, mir eine Mail zu schreiben. So nach dem Motto, jetzt hat er ja mal Zeit. Dabei haben wir so ein paar Sachen festgestellt, die ich hier mal so grundsätzlich erwähne, weil der ein oder die andere vielleicht doch darauf stoßen könnte. Also wenn ihr eure Zahlungsdaten auf der Internetseite ändert, dann wird euch da im Grunde kurz nur bestätigt, dass sie geändert sind, aber ihr seht dazu nicht mehr. Es dauert dann ein Weilchen, bis im Hintergrund bei Stripe oder PayPal, je nachdem, wo ihr da seid, alles verändert wurde. Also das ist ein bisschen ungeschickt, wir können daran aber wenig tun. Also da habe ich jetzt keine Möglichkeit gefunden. Was wir immer machen können, ist nachgucken im Hintergrund, ob es da irgendwo Probleme gibt. Konrad hat das auch alles nochmal durchgecheckt. Also die Kommunikation läuft da auch mit den entsprechenden Zahlungsdienstleistern. Dann, was war noch? Ach ja, dann noch ein Hinweis, den ich immer wieder vergesse, aber er steht in den Shownotes. Es gibt immer wieder die Frage, ob es ein Kombi-Abo gibt von Mikroökonomen und Foreign Times. Ja, gibt es über Steady. Also wenn ihr in die Shownotes geht, da findet ihr den Link zu Steady und dort findet ihr dieses Kombi-Abo. Da ist Steady quasi unsere Lösung für. Also wenn ihr den Einzelfeed wollt, foreigntimes.de oder eben auch mikroökonomen.de, da findet ihr die einzelnen Feeds, das Kombi-Abo wiederum bei Steady. Hat dann auch einen eigenen Feed, kann man irgendwie bei Spotify mit reinpumpen, falls man das nutzen sollte. Also das könnte den einen oder die andere interessieren. Und ansonsten findet ihr uns auf Twitter und Reddit sowie auch Mastodon jeweils als Mikroökonomen. Und damit, Johannes, wären wir bei der beliebten Rubrik Wir sprechen nicht über und die hast du heute befüllt. Über was möchtest du denn nicht sprechen?
Ja, ich habe zwei Sachen die Woche, wo ich nicht drüber sprechen möchte. Zum einen mal hat auf so einer Ölförderkonferenz in Texas der Saudi Aramco CEO glaube letzte Woche noch oder Anfang dieser Woche, verkündet ja, dass er sieht, also die Energiewende insgesamt scheitern und die Politiker sollten sich jetzt von der, er sagt dann Fantasy eines Fossil-Face-Outs besten ganz verabschieden. Wir lassen das unkommentiert. Und sehr interessant fand ich die Idee der FDP, die in Deutschland jetzt die Kernfusion per Gesetz einzuführen. Es hat nämlich schon immer gut funktioniert, physikalische Probleme per Gesetz zu lösen.
Ja, vor allen Dingen, wie muss ich mir denn das vorstellen? Also jetzt machen wir aber Kernfusion, oder? Also wer macht das vor allen Dingen?
Ja, das soll dann irgendwie Forschungsgelder an wahrscheinlich dann irgendwie sowas wie Max Planck oder irgendwelche Forschungszentren gehen. Und das soll dann jetzt also aktiv die Kernfusion als Energiequelle in Deutschland entwickelt werden.
Also dazu habe ich dann tatsächlich auch nichts mehr zu sagen. Gut, dann haben wir gleich zu Beginn einen kleinen Nachklapp. Wir hatten ja in der vorletzten Folge dann, da habe ich ja darüber berichtet, wie in China es Probleme mit Zahlungen gibt. Und da haben wir dann auf Reddit nochmal einen tieferen Einblick von 5UC4 bekommen. Also werden wir verlinken und könnt ihr euch dann durchlesen, wenn euch das Thema interessiert. Damit wären wir dann beim ersten Thema. Wir haben, Johannes, wenn ich das sehe, 4. Ich hoffe, du bist mit meiner Sortierung hier einverstanden. Ich fange einfach mal an. Sanktionen gegen Russland und die Akzeptanz des Krieges. Ich habe da mal so zwei kleine Themen zusammengeworfen, weil es bei den Russland-Sanktionen dann doch eine Entwicklung gibt, auf die wir zumindest mal hinweisen wollen. Es gibt da jetzt nicht so viel Neues in diesem Sinne. Auch wenn man, ne, wenn man das sich so im Detail anguckt, kann man da immer sehr viel drüber sprechen. So, aber was die großen Linien betrifft, gab es da nur eine wesentliche Änderung. Ihr erinnert euch vielleicht unser Fazit damals, also nach Kriegsausbruch und den ersten Sanktionsreigen, war ja, Sanktionen wirken, aber müssen ständig nachjustiert werden. Und der Ulrich hat ja dann letztes Mal schon berichtet, wie beim Öl nachjustiert wurde. Es ist halt immer wieder diese Feststellung, wichtig sind vor allem die Secondary Sanctions, also jene Sanktionen, die auch Unternehmen in Drittstaaten bestrafen, wenn sie Geschäfte mit dem Übeltäter machen. Ja, und in dem Sinne waren die Sanktionen gegen Russland bisher eher schwächlich, vor allen Dingen von der EU-Seite, weil es zwar diese Secondary Sanctions seitens der USA gab, aber auch eher so lala umgesetzt, und seitens der EU tut man sich da mal besonders schwer. So, abseits dessen hat ja der Westen damals selbst ein großes Sanktionsscheunentor offen gelassen über die SWIFT. Nicht so ganz Schließung, ne? Also das war ja eher so ein, wir schränken die Teilnehmer ein, aber das war es dann auch. Entsprechend hat sich russisches Geld dann auch zügig Umwege gesucht. Das war vor allem über die Türkei wie auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gab in Europa oder es gibt in Europa einen Kandidaten, der da auch immer wieder genannt wird. Ich nenne ihn jetzt mal nicht, aber er kommt aus Österreich, der wohl auch so eine sehr schwierige Beziehung zu Russland hat oder zumindest nicht von Russland loslassen kann und möchte. Was also tun, wenn da andere Länder den Russen helfen? Nun, im Dezember 2023 hat das US-Finanzministerium mehr Befugnisse vom Weißen Haus in Sache Russland-Sanktionen erhalten und daraufhin ein paar, na, wie nennen wir es denn, Warnungen versendet. Ne? Also die gingen nach Dubai, in die Türkei und wohl auch nach Österreich. Und dabei stand im Fokus, dass diese Banken, die das betrifft, dabei geholfen haben sollen, die militärisch-industrielle Basis Russlands zu finanzieren. Und die Ansage war ziemlich klar, entweder ihr macht nicht mehr mit, also mit den Russen, oder wir sanktionieren euch bis hin zum blockierten Zugang im Korrespondenzbankensystem. So, wer sich jetzt an unsere SWIFT-Folge erinnert, die wir damals hatten, der weiß, oh, diese Banken könnten es dann sehr, sehr schwer haben, Dollartransaktionen durchzuführen. Vulgo könnten das gar nicht mehr tun. Und das wäre für zumindest international agierende Banken ein Todesstoß. Und entsprechend, ja, haben sie dann auch reagiert. Also, es wird ein bisschen wild. Eine der betroffenen Banken ist die Emirates NDB. Und die soll so weit gegangen sein, dass sie nicht nur diverse Ölgeschäfte in Rubel abgewickelt oder mitfinanziert haben soll, sondern sie hat sogar eine eigene Abteilung für russisches Geld aufgesetzt, in der man dann auch gleich russische Banker beschäftigt hat. Und nach der Warnung der USA und entsprechenden diplomatischen Vorgängen ist das jetzt alles angeblich Geschichte. Also die Abteilung wurde geschlossen, heißt es, aber auch diverse Konten wurden geschlossen von diversen Unternehmen und Ölhändlern. In der Türkei wiederum ähnliche Geschichte. Die Banken ziehen sich jetzt aus dem Geschäft mit Russland zurück. Da gibt es große diplomatische, ich will es jetzt nicht Verwerfungen nennen, aber zumindest gibt es einige Reibereien zwischen Türkei und Russland, weil diverse Gelder da nicht mehr frei fließen können, was den Russen natürlich nicht gefällt. Ähnliches Phänomen in Österreich. Das wiederum erhöht nachweislich im Gesamtpaket mit der Sanktionsnachbesserung in Sachen Öl dann auch wiederum zumindest leicht den Discount auf die Ölverkäufe der Russen und schmälert auch den generellen Umsatz oder den generellen Umlauf russischen Öls, womit also weniger eingenommen wird, als man es könnte. Was ich interessant fand, ist, dass ich nirgendwo gefunden habe, ob es Strafzahlungen gibt. Also wir erinnern uns, als die BNP damals mit Iran Deals gemacht hat, da gab es eine der fettesten Strafzahlungen, die man sich so denken kann, während hierzu nun gar nichts gefunden habe. Also das lief dann wohl eher auf einem kumpelhaften diplomatischen Wege. Warum auch immer, ist zumindest auffällig. Wenn man sich die Zeit anschaut, über die wir hier reden, dann sieht man auch recht gut, dass dieses Sanktionsgeschäft ziemliche Kernerarbeit ist, ne? Also du bist ständig dabei, irgendwelche Löcher zu finden und sie dann eben auch zu schließen, was ja auch immer so einen politischen Effort erfordert. Und die Wege sind dann halt auch entsprechend lang, ne? Also hast du eine Mischung aus diplomatischer wie detektivischer Arbeit, musst du ja auch mal rausfinden, beweisen können erstmal grundsätzlich. Und ihr wisst, der Krieg, der läuft schon eine Weile und jetzt sind wir gerade dabei, die Sachen nachzubessern. Was uns so zum Allgemeinen nochmal bringt, weil die Leute, vulgo Ökonomen, waren am Anfang ja der Sanktionen ja ziemlich besoffen von der Idee, dass man so ein ganzes Land mit Sanktionen in die wirtschaftlichen Knie zwingen könne, ne? Und da muss man einfach sagen, das hat sich sehr offensichtlich nicht materialisiert. Deswegen wiederum wird nun oftmals gesagt, dass die Sanktionen gescheitert sind, was ich allerdings auch wieder für Quatsch halte. Und so einen russischen Wirtschaftsaufschwung, der natürlich nur durch Krieg bedingt ist und Neuverteilung der Gelder, sehe ich eigentlich jetzt auch nicht allzu unerwartbar an. Also da gibt es überall so ein gewisses Mittelfeld der Sicht, wo man sagen würde, naja, es ist schon richtig, dass man Sanktionen gemacht hat. Es ist auch wichtig, sie nachzubessern. Aber sie sind halt am Ende immer nur ein Teil eines größeren Konzeptes. Oder sie können nur das sein. Sie können nicht das einzige Konzept sein. Sie beschränken Möglichkeiten, sie beschränken Finanzierungsmöglichkeiten. Also Russland hätte viel mehr Geld, wenn es die Sanktionen nicht geben würde. Nur halt dieser Wundermittelstatus, den gibt es nicht. Und umgekehrt gilt das ja genauso, ne? Also was für Russland gilt, gilt dann auch für Deutschland. Russland schaltet das Gas ab endgültig. Ja, haben wir auch einen Weg drumherum gefunden, ne? Hat vielleicht ein bisschen gedauert, haben eine Zeit lang hohe Preise gehabt, aber jetzt normalisiert es sich. Von da ausgehend können wir, glaube ich, feststellen, dass da in Sachen Russland so eine der großen Illusionen des Westens geplatzt ist. Ich aber manchmal das Gefühl habe, auch die Kraft fehlt, da wirklich intensiv nachzuarbeiten und möglichst viel auch rauszuholen aus den Sanktionen. Also für Krieg braucht man nicht ewige Wirtschaftsstärke, sondern man muss ihn vor allen Dingen führen wollen. Das war ja damals auch eine meiner Aussagen, für die ich dann doch einiges an Gegenwind bekommen habe. Man wirft dann halt eben eine Dump-Bomb oder irgendwelchen Kram aus Nordkorea runter. Es ist völlig egal. Wenn du Krieg führen willst, kannst du das tun. Das Entscheidende ist dann entsprechend das Werfen, ja, und erst nachrangig, was man wirft. Und ich will ja nochmal so einen kleinen Bogen schlagen. Im November letzten Jahres habe ich in oben besagten Newsletter bei auslandsbericht.de darüber geschrieben, dass wir uns im Westen nun in einer notwendigen Phase befinden, die sehr viel mit Akzeptanz zu tun hat. Also wir müssen akzeptieren, dass wir uns im Krieg befinden. Russland hat das akzeptiert. Die sehen, dass sie sich nicht nur im Krieg mit der Ukraine befinden. Klammer auf, sie nennen das jetzt übrigens, nachdem Putin in Anführungszeichen wiedergewählt wurde oder sich seine Wiederwahl besorgt hat, sagt man jetzt in Russland auch auf offiziellen Kanälen auf einmal Krieg. Fun Fact nebenbei. So, aber auch wir müssen akzeptieren, dass Russland sich entschieden hat, mit uns da Krieg zu führen. Das ist ein Krieg gegen den Westen und seine Werte. Und diese Akzeptanz bedeutet halt auch, dass wir einen sehr großen Anreiz haben, der Ukraine zu helfen und in der Folge auch Rüstung hochfahren müssen. Und das bedeutet, dass wir wirtschaftlich mehr auf Krieg gebürstet werden. Das ist eine Folge dessen. So, mit Blick auf die Kursentwicklung an den Börsen, bei den Rüstungsherstellern, also an den Aktienmärkten, glaube ich, kann man sagen, wenn man sich das mal seit November anguckt, also seit meinem Text, da hat der Kapitalmarkt antizipiert, dass wir im Westen in diesem Prozess eine positive Entscheidung quasi treffen, hin zu, ja, okay, wir akzeptieren, dass wir uns in diesem Krieg befinden und wir müssen der Ukraine helfen. Sicherlich hilft auch die Lage in den USA, den Rüstungsherstellern in Europa, was die Börsen betrifft, weil es ja bedeuten würde, dass wenn die USA sich entschließen, nicht mehr weiter zu helfen, dann auch vor allem, wenn Trump wieder gewählt werden sollte, dass Europa dann wesentlich mehr tun muss, wesentlich mehr Geld in Rüstung fließt und das natürlich europäischen Rüstungsherstellern weitestgehend hilft. Klammer auf, das ist alles noch nicht gegessen. Die Trump-Leute versuchen jetzt, es über Kredite zu regeln. Also, dass man der Ukraine dann am Ende nicht einfach das Geld gibt, um diesen Krieg zu führen, sondern dass die Ukraine einen Kredit vielleicht doch sogar mit Nullzinsen aufnimmt. Also, da bewegt sich einiges. Das wird alles vielleicht nicht so schlimm kommen, wie man dachte. Aber auf alle Fälle kann man sagen, dass Europa sich hier in der Transformationsphase jetzt befindet. So, und dann ist aber die große Frage natürlich, wenn wir bei den Rüstungsherstellern bleiben, wann auch die Regierungen in Europa in diese Akzeptanz reinkommen. Ich glaube, Deutschland tut sich damit besonders schwer. Macron in Frankreich prescht ja gerade vor. Polen ist auch ohnehin dabei. Und dann wissen wir aber auch, diese Prozesse dauern 2 Jahre. Also wenn wir entscheiden, jetzt eine Fabrik dahin zu stellen und zu sagen, wir produzieren Munition, die die Ukraine braucht, braucht das halt 2 Jahre. Im ersten Jahr kommt da so wenig bei raus, dass du da eigentlich nichts mit rettest. Erst im zweiten und dritten Jahr wird das interessant. Sieht man jetzt ganz gut an Rheinmetall. So, deswegen ist 2024 auch das schlimme Jahr für die Ukraine. Auch ein sehr entscheidendes Jahr für Europa in der Frage, ne? Und der Finanzmarkt wird sich dann vielleicht im Laufe des Jahres die Frage stellen müssen, oder der Kapitalmarkt wird sich vielleicht im Laufe des Jahres die Frage stellen müssen, ob die Zeitschienen passen, also ob die Politik entsprechend so reagiert, dass das aktuelle Vorpreschen der Rüstungsunternehmen dann auch gerechtfertigt ist. Also in dem Sinne würde ja dann erstmal die Ukraine die Früchte, also die Munition ernten und in der Folge dann wir auch wieder mehr Sicherheit in Europa. Wenn mir da an der Stelle noch ein politischer Kommentar erlaubt ist, also ich bin ja grundsätzlich auch dafür, dass wir Taurus an die Ukraine liefern, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diese eine Debatte alles andere überdeckt und ich glaube nicht, dass das gut ist, sondern es ist ja ein Gesamtvorgang, über den wir hier reden. Und er sollte auch als Gesamtes besprochen werden und nicht immer nur an Einzelmaßnahmen.
Ich kann noch empfehlen, für diese, also wenn man sich so diese russischen Exporte und sowas angucken will, der Think Tank Bruegel, die haben da ganz gute Seiten und Grafiken, wo die schön so Ölexporte aus Russland und wohin die dann alle gehen und europäische Gasimporte, also so diese ganze Thematik haben die in ein paar Seiten schön aufbereitet. Das können wir euch auch mal in die Shownotes packen.
Dann stellen wir mal den Link rein. Ich füge das dann noch dazu.
Ja.
Und dann sind wir jetzt, glaube ich, Johannes, bei deinem Thema Optionsverkäufer und die Märkte. Du hast neue Freunde beim Handelsblatt gefunden, wie ich sehe.
Ich glaube, ich mache mir gleich neue Freunde beim Handelsblatt, ja. Also, der Anlass ist, dass wir in letzter Zeit einige Artikel in der deutschsprachigen Finanzpresse gesehen haben. Da wird aufgegriffen, die steigende Anzahl und das steigende Volumen an Optionsverkäufen auf vor allem US-amerikanische Indizes. Wir hatten da im Herbst schon mal eine Folge über diesen Themenkomplex, da ging es um diese Retail-Investoren, die jetzt auf den Zug aufgesprungen sind und dass es jetzt auch ETFs gibt, in denen man solche, das nennt sich dann Stillhaltergeschäfte, also Optionsverkäufe, handeln kann. Und genau diese ETFs sind jetzt auch im Zentrum dieser Artikel. Was dort geschrieben wird, also die Kernaussage ist, wir haben einen Anstieg der offenen Optionen auf den S&P 500 in den letzten 2 Jahren. Und das Ganze nennt man eine Short-Volatility-Strategie. Das heißt, wer so eine Option verkauft, der rechnet damit, dass die Märkte sich in nächster Zeit wenig bewegen. Weil dann macht er Geld, dann bekommt er die Optionsprämie und wenn die Märkte aber größere Bewegungen machen, dann verliert er Geld. Und da wird jetzt also vor allem in diesem Handelsblatt-Artikel gesagt, dass dadurch Risiken verschleiert werden und Schwankungen künstlich unterdrückt werden. Da wird dann auch ein Vergleich gezogen zu 2008, weil dort ja auch Kreditportfolien so verbrieft worden sind, dass dann Risiken verdeckt worden sind und da konnte man gar nicht mehr durchsehen. Und da waren ganz viele ganz krude Sachen miteinander vermischt. Auch 2018, da komme ich gleich noch drauf, hatten wir eine ähnliche Situation. Dort gab es auch einen Anstieg der Wetten auf niedrige Volatilität, was dann zu einem kurzen Crash geführt hat. Und dort hatten wir ein Volumen insgesamt von 2 Milliarden in diesen Finanzprodukten. Heute sind es 64 und da werden dann allein diese Zahlen gegenübergestellt. Das sind aber komplett andere Geschäfte 2018 und das, was wir jetzt hatten. Und weil dort so viel durcheinander gebracht wird und das immer dann mit dieser Hiobsbotschaft, das ist jetzt das, was uns die Märkte in nächster Zeit crashen lässt, das immer so rübergebracht wird, will ich das an der Stelle auch mal ein bisschen aufdröseln. Die Grundannahme oder die Grundidee, die hinter diesen Artikeln und dieser Angst, die da verbreitet wird, steht, ist, dass wenn ich so eine offene Optionsposition habe, also ich habe jemand eine Option verkauft und versichere die Person damit gegen größere Kursschwankungen, dann heißt das ja, wenn die Märkte sich tatsächlich bewegen, muss ich im Ernstfall die Aktie kaufen bzw. verkaufen, je nachdem, nach welcher Seite die Option geht, und verstärke dann im Ernstfall die Kursbewegung. Das ist richtig und das stimmt, solange ich diese Optionsposition nicht gedeckt habe. Das heißt, solange ich die Aktie nicht vorher schon habe, sondern erst dann kaufen muss, wenn die Option tatsächlich greift. Die Situation heute ist folgende. Wir haben seit jetzt die letzten fast 2 Jahre einen Rückgang der Volatilität an den Märkten. Das misst man dann am VIX. Das ist der Volatility Index und vor allem in den letzten 12 Monaten war dieser extrem niedrig. Diese ETFs, um die es jetzt vor allem geht, wo diese Optionsverkäufe gehandelt werden, das ist die Hauptmasse, die in diesen ETFs steckt. Die haben jetzt ein Volumen von 64 Milliarden Dollar. Das ist an sich nicht wenig Geld. Es ist aber auch im Vergleich jetzt zum Gesamtmarkt in den USA auch nicht so besonders viel. Der Vergleich mit 2018, das nennen sie dann immer Volmageddon, wird dann aufgemacht. Da gab es diesen Volatility Squeeze und was damals genau passiert ist, war, dass es Finanzprodukte gab, wo direkt auf einen Rückgang des VIX gewettet werden konnte. Also es waren dann 1:1 Abbildungen nach unten von diesen VIX. Das Grundproblem war da, dass eben eine ungedeckte und auch eine gehebelte Short Volatility Position eingegangen ist. Das hat dann dazu geführt, dass es Anfang 2018 einen Anstieg gab im VIX und die Halter dieser Finanzprodukte dann nachkaufen mussten und dadurch den VIX zusätzlich nach oben getrieben haben. Also dieser Mechanismus, dass ich eine Wette habe, dann läuft der Markt gegen mich und ich muss, um meine Verluste zu begrenzen, die gleiche Richtung des Marktes mitnehmen. Das heißt, ich muss in dem Fall, wenn der Markt fällt, muss ich weiter verkaufen und so kann eben eine Abwärtsspirale entstehen. Wir hatten so einen ähnlichen Mechanismus auch bei GameStop zum Beispiel. Und das kann halt je nachdem dazu führen, dass sich solche kleinen Ereignisse in die eine oder in die andere Richtung selbst verstärken. Wir haben heute aber eine gänzlich andere Situation. Zum einen mal ist der Großteil des Volumens dieser Short Volatility Trades heute vor allem in diesen ETFs. Und diese ETFs bestehen heute aus einer anderen Position, nämlich aus sogenannten Covered Short Calls. Also genau diese gedeckten Optionspositionen und nicht diese ungedeckten, was ich vorher meinte, wo ich dann ein Risiko habe, sondern eine gedeckte Position. Jetzt heißt, dass ich die Aktie vorher schon besitze und dadurch eben genau dieses Risiko eines selbstverstärkenden Effekts, dass ich, wenn der Markt nach unten geht, verkaufen muss, das besteht nicht, weil ich habe die Aktie ja schon gekauft bzw. verkauft. Wir haben hier auch eine relativ klare Angebots- und Nachfragebeziehung, weil der Haupttreiber dieses angestiegenen Volumens sind die Retail-Leute, die diese Option kaufen wollen. Und ein dritter Unterschied ist, dass wir vor allem in diesen ETFs Short Calls haben, also Call-Optionen verkauft werden. Das sind Optionen, die steigen, wenn der Markt steigt. Das heißt, auf der anderen Seite, der Short Call verliert an Wert, wenn der Markt steigt. Und damit habe ich nicht den Effekt, dass, also wenn der Markt runtergeht, dass ich dann selber Verluste habe und dann wieder so eine Abwärtsspirale habe. Es stimmt insgesamt, dass diese Short Volatility Trades die Volatilität im Markt tatsächlich niedriger halten können, als sie vielleicht wäre, wenn diese Sachen nicht gehandelt werden. Aber ich finde dann diesen Begriff, der in den Artikeln kommt, dass es dann künstlich nach unten gedrückt werden würde, das klingt dann immer gleich so nach Marktmanipulation. Ja, das ist einfach eine falsche Beschreibung. Das sind völlig normale Marktmechanismen, die hier am Werk sind. Und es stimmt auch, dass historisch nach Phasen, wo wir ruhige Zeiten hatten und geringe Volatilität, dann auch wieder Phasen kommen können oder meist dann auch Phasen kamen, wo wir gestiegene Volatilität haben. Das kann aber ganz unterschiedliche Gründe haben oder ausgelöst werden durch irgendwelche Volatility Squeeze. Den Artikel, wie gesagt, habe ich euch verlinkt. Es ist insgesamt ein Thema, was gut ist, dass es beleuchtet wird. Ich finde aber, dass die Art und Weise, wie darüber geschrieben wird, vor allem in der hiesigen Presse, greift einfach sehr zu kurz. Man merkt auch, dass, wenn man das mit der englischsprachigen Presse vergleicht, eventuell an der einen oder anderen Stelle das Interesse, sich mit so Kapitalmarktthemen tiefer zu beschäftigen, fehlt. Und ja, es ist schade, wenn dann so Themen, die eigentlich interessant sind, dann immer gleich in so einem Katastrophenszenario beschrieben werden und da dann die große Angst an die Wand gemalt wird.
Aber das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast haben, weil mir irgendwann mal das Handelsblatt zu mir sehr auf den Keks gegangen ist mit genau dieser Sache. Ich glaube, die Wirtschaftswoche, besonders unter Tichy, war ja noch viel schlimmer. Also das sind ja genau die Gründe, warum es diesen Podcast gibt. Also, es ist aber auch schön zu sehen, dass sich nichts geändert hat in all den Jahren. Ich glaube halt, in Deutschland ist immer so ein bisschen das Problem, was Kapitalmarkt betrifft, dass halt grundsätzlich in der breiten Masse recht wenig Grundwissen darüber da ist und dann halt noch so ein grundsätzliches Doom-Bedürfnis. Da kommt es dann immer ganz gut zusammen und deswegen kann man dann auch solche Artikel ungestraft schreiben, ohne dass es jemandem auffällt. Ja. Was ich daran nur interessant finde, wenn man es auch mal versucht, in so einer politischen Richtung zu denken, ist, dass halt diese ganzen Kapitalmarktkritiker und Skeptiker, also Vorläuferpartei zur AfD war halt Bolko Hoffmanns D-Mark-Partei und ein großer Schwung von diesen Leuten ist dann halt auch in die AfD gegangen und hat die Grundlage für das gelegt, was wir halt heute teilweise als gesichert rechtsextrem betrachten. Ne? Also diese Verbindungen zwischen skeptischem Kapitalmarkt in Deutschland und rechten Gesinnungen, der ist mir in der öffentlichen Debatte wesentlich unterbeleuchtet. Aber das wollen wir jetzt nicht dem Handelsblatt anlasten, auch wenn es da sicherlich auch seine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit. So. Dann würde ich sagen, dann können wir jetzt zu meinem Huti-Update kommen, also zum nächsten Schurken, zu den nächsten Schurken. Wir haben ja hier mittlerweile ein reguläres Huti-Update, kann man fast sagen. Ich glaube, wir sind auch die Einzigen, die das so in kompletter Regelmäßigkeit und mit etwas mehr Details angereichert in Deutschland betrachten. Zumindest habe ich da nicht viel zu gefunden. Deswegen auch nochmal der Hinweis, wer generell verstehen möchte, wer diese Huthis sind, wie die ticken, warum sie tun, was sie tun, was das so für eine Ideologie ist, woher das kommt, auch so ein bisschen historisch aufbereitet, wirklich wärmste Empfehlung, Foreign Times mit Goleni Atay, die das da sehr gut erläutert, aber wie gesagt, immer noch hinter der Paywall. Unabhängig davon haben wir hier auch schon rumspekuliert, ich glaube sogar wir beide, Johannes, wie diese Beziehung der Houthis zu Russland und China ist. Und ich glaube, meine Einschätzung damals war so eher China yay, Russland eher nay, aber natürlich so ein bisschen zugewandt, aber auch nicht so geil. Nun haben angeblich chinesische und russische Diplomaten, berichtet Bloomberg, im Oman ein Treffen mit Vertretern der Houthis gehabt. Und das Ergebnis war, keine Angriffe auf russische und chinesische Schiffe. Also das, was es ja ohnehin schon gegeben haben soll, was man aber nicht so richtig nachvollziehen konnte, soll nun irgendwie offiziell in Blei gegossen sein. Es wird berichtet, dass es einen Gegendeal gegeben haben soll, demnach China wie auch Russland die Houthis in der UN unterstützen. Was genau das sein könnte, ist völlig unklar. Aber man denkt natürlich als erstes so an das ein oder andere Veto im Sinne der Houthis oder im Sinne von Gaza. Wobei das ja ohnehin recht konsequent durchgezogen wird von beiden, sodass ich jetzt nicht sehen würde, was die Houthis da dann verhandelt hätten, wenn es nur um Gaza gehen sollte. Wenn es um sie selber geht, ja, oder um Jemen geht, da wird es dann natürlich schon interessanter. Ein Tag nach Bekanntwerden dieser News wurde dann allerdings seitens der Houthis erstmal ein chinesisches Schiff angegriffen. Weiß man dann auch nicht, ist das jetzt so ein taktisches Ding, um die Berichterstattung zu konterkarieren? Ist das Fehlkommunikation bei den Houthis? Ist es einfach noch nicht durchgedrungen, was die neuen Regeln sind und so weiter? Kann man nicht klären. Einerseits kann man nicht endgültig klären, ob es den Deal wirklich gibt. Weder China noch Russland haben sich da weiter geäußert. Noch kann man klären, ob das jetzt ein Versehen war oder ob der Deal weiterhin gültig ist und so weiter und so fort. Also schwierige Geschichte. Ich bin ehrlich gesagt, und deswegen habe ich jetzt hier sehr viele Eventualitäten reingebaut. Ich bin so ein bisschen baff, was den ganzen Gesamtvorgang betrifft, weil okay, dass man irgendwelche geheimen Side-Deals mit den Houthis macht, okay. Gerade was Russland betrifft, konnte ich mir das immer gut vorstellen. Die sehen sich ja im Krieg gegen den Westen, jeder Vorteil zählt, alles ist ein Nullsummenspiel, also man nimmt halt, was man kriegen kann. Okay, aber China. Ich habe die Foreign Times-Folge zum Jemen auch deswegen nochmal erwähnt, weil darin recht klar wird, dass es sich bei den Houthis halt um so eine illegitime Gruppierung handelt. Also die besetzen jemenitisches Gebiet. Sie sind nicht der Staat Jemen, auch wenn das in den Medien oftmals so klingt. Ne? Also da spricht man dann von den Houthis im Jemen und so weiter. Also das ist nicht der Staat Jemen. Und man könnte mit dem Staat Jemen sicherlich Deals machen, gerade wenn es dann in Richtung UN läuft. Aber wenn das hier stimmt, dann hätten nicht nur Russland, sondern eben auch China mit einer nichtstaatlichen Gruppierung, die wiederum Krieg in einem anderen Staat führt, der auch noch einer der menschenverachtendsten ist, den wir so aktuell haben, denen hätte man dann Einfluss in der UN verschafft. Und all das, nachdem die da im Roten Meer dafür gesorgt haben, dass keine Schiffe mehr durchfahren können. Also man hätte sich quasi erpressen lassen für freie Durchfahrt der eigenen Schiffe. Und da fällt mir wirklich ein bisschen schwer, das überhaupt zu glauben. Na, also wenn man mal so guckt, was China da für einen Riesenaufwand betreibt gegen nicht vorhandene Terroristen im eigenen Land, ja, Stichwort Uiguren, die man ja da in Konzentrationslager, Umerziehungslager und sonst was steckt. Und dann macht man Deals mit den Terroristen hier am Roten Meer. Schwierig, das so hinzunehmen. Also deswegen bin ich da mit so ein bisschen Vorsicht dabei. So viel zu der News. Es gibt allerdings noch so, ich will nicht sagen Entwicklung, aber natürlich so weitere Beobachtung, weil das Handeln der Houthis natürlich auch ein paar Folgen hat im Roten Meer. Und Bloomberg hat dazu eine recht ausführliche Recherche. Die haben sich mal angeguckt, was fahren denn da jetzt so für Schiffe durch? Also was wird da überhaupt noch durchgejagt übers Rote Meer? Weil die großen Reedereien haben ja alle gesagt, die fahren jetzt außen rum. Was ist es also, was noch durchfährt? Und da fällt halt auf, dass die Reedereien, die da überhaupt noch Schiffe durchschicken, die oftmals einen unklaren Versicherungsstatus haben und die möglichst alt sind. Wo man also insgesamt sagen kann, okay, da reduziert jemand sein Kostenrisiko, nimmt halt die Kohle mit, die er haben kann. Und wenn er dann das Schiff verliert, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm für ihn finanziell, also von dem menschlichen Leid, das dann so eine Crew erfährt, mal abgesehen. Das sollten wir natürlich aber auch immer in unserem Hinterkopf behalten. Und man kann ja dann als Reeder auch mal sagen, die Houthis sind schuld. Also warum soll ich denn hier irgendwas dafür bezahlen, wenn da irgendwo was ausgelaufen ist? Das kann ich ja auch nichts dafür. Man kann das so ein bisschen als normale Marktreaktion abtun, ne? Das sind halt dann die das noch machen, aber dahinter steht natürlich ein riesiges Risiko für die Umwelt im Roten Meer. Und da haben wir ja jetzt schon ein Schiff gehabt, das nach einem Angriff der Houthis Öl da verloren hat, nicht gerade wenig. Und die Folge dessen ist dann natürlich, dass die Fische im Roten Meer, dass das Ökosystem da am Arsch geht, was wiederum die Versorgung dann auch im Jemen durch die Fischer, die nichts mehr zum Fischen haben, stark begrenzt. Und das meint jetzt nicht nur die in Jemen, sondern auch die von den Houthis besetzten Gebiete. Also das ist definitiv eine Sache, an der niemand Spaß haben dürfte. Ja, soweit mal unser Update zu diesem leidigen Thema, das uns, ihr erinnert euch an meine kleine Vorhersage, auch noch weiter erhalten bleiben wird. Also zum Ramadan-Beginn gab es auf alle Fälle keinen Ceasefire, keinen Waffenstillstand in Gaza. Und im Roten Meer bleibt es weiterhin unruhig. Also da werden wir sicherlich noch ein paar Mal drüber sprechen. Und damit kommen wir dann zu einem weiteren Niedergang, den von ESG, also der Umwelt, dem Sozialen, dem sich der Finanzmarkt mal versucht hat anzunehmen. Ich glaube, 3 Jahre lang hielt der Boom an. Und jetzt ist Schluss, Johannes?
Ja, ziemlich. Auch sehr deprimierend, vor allem, weil ich am Anfang eigentlich oder schon immer eigentlich von dieser Idee relativ überzeugt war. Aber scheint wohl doch nicht so zu klappen. Also ESG, Marco hat es gerade gesagt, steht für Environmental, Social and Governance Standards und soll eben diese Standards bei Unternehmen und vor allem auch bei Finanzprodukten überwachen und soll dafür sorgen, dass wenn man sich beim Investieren an solche ESG-Labels hält, insgesamt eine Verbesserung in diesen Bereichen bei den Unternehmen stattfindet. Das war was, was es vor allem seit so 2017, als gerade auch in Europa dann diese Fridays for Future-Bewegung und die Klimabewegung so richtig groß geworden sind und das Klimawandelthema dann nochmal deutlich stärker auf die Tagesordnung kam. Damit kam dieses Thema hoch. Wir hatten da gleichzeitig auch eine Phase, wo natürlich die Kapitalmärkte sehr gut gelaufen sind und hatten dann zwischen 2018 und vor allem dann Corona bis 2021 einen großen Boom dieser ESG-Anlagen. Das heißt, zum einen mal sind Produkte mit ESG-Label wie die Pilze aus dem Boden gesprossen und zum anderen sind auch in die schon bestehenden Anlagen die Gelder deutlich mehr reingeflossen. Es gab da dann verschiedene Standards und das wird auch gleich eins der Probleme sein, auf die wir eingehen. Also es gab dann bei den ETFs zum Beispiel gibt es dann ein ESG Screened und ein SRI und ein Enhanced ESG und so weiter. Und das wird dann auch schnell relativ oder wurde dann auch schnell relativ unübersichtlich, wenn dann zum Beispiel das von BlackRock, die waren da so der ganz große Player, dann ein MSCI World ESG Screened und ein MSCI World SRI und ein MSCI World ESG Enhanced gab, dann weiß man dann am Ende auch nicht mehr, was jetzt genau eigentlich Sache ist. Daneben haben klassische Fondsanbieter, wie in Deutschland, vor allem sind das dann die Union Investment, die DWS, also die Fondstochter der Deutschen Bank und die DK, ihre Produktpalette in dem Bereich stark ausgeweitet. Das Problem war, dass es insgesamt in diesem Bereich, vor allem in dem Moment, wo dann die klassischen Fondsanbieter da reingesprungen sind, auch viel Greenwashing gab. Also da hast du dann irgendwelche Nachhaltigkeitsfonds von einem der genannten Akteure und das sind dann trotzdem, wenn du dir die Anlagejahresberichte anguckst, sind halt trotzdem Ölaktien und sowas drin. Es gab schon immer Nischenanbieter, die es wirklich ernst meinen. Die haben wirklich transparente Standards. Wenn man da sich auch die Anlagen anguckt, dann ist da auch nichts, wo man jetzt denkt, so, was macht das jetzt in einem Nachhaltigkeitsfonds? Das sind alles Anbieter, die gibt es schon länger, die waren aber, wie gesagt, bis zu diesem Boom in Deutschland eher Nischenanbieter, haben aber dann sehr stark von diesem Trend profitiert, also sehr starke Gewinne gemacht, sehr starke Mittelzuflüsse. Aber jetzt auf der anderen Seite, seit wir jetzt seit 2021 einen Rückgang haben, tut es denen natürlich auch besonders weh, weil das ja denn ihr alleiniges Geschäftsmodell ist. Ich denke, in Europa kann man für diesen Rückgang im Wesentlichen 3 Gründe ausmachen. Das ist zum einen mal seit 2022, seit wir den Angriffskrieg haben, die starke Outperformance von fossilen Aktien und von Rüstungsaktien, weil das ja die 2 ganz großen Bereiche waren, wo diese ESG-Fonds von vornherein sehr klar gesagt haben, die wollen wir nicht drin haben. Und nachdem die so stark profitiert haben von der Situation und so stark gestiegen sind, würden sie natürlich für Investoren wieder sehr attraktiv. Das gilt vor allem für die Rüstungsaktien. Die waren in Europa eher so immer. Die Bu-Aktien waren sehr günstig bewertet bis 2022. Und dort dann die Gelegenheit zu haben, die noch relativ günstig zu kaufen mit der Aussicht auf sehr hohe Gewinne, das hat dann dazu geführt, dass man sich diesem Marktsegment wieder verstärkt zugewandt hat und die Nachhaltigkeitskriterien erstmal hinten angestellt hat. Ein zweiter Grund ist, dass vor allem nachhaltige Unternehmen aus dem Energiebereich und aus dem Recyclingbereich, also jetzt nicht nur Unternehmen, die, sage ich mal, irgendein Standardprodukt haben, aber dieses auf sehr nachhaltige Art und Weise herstellen. Solche Unternehmen sind auch dann viel in diesen Fonds drin. Aber es gibt dann eben auch Unternehmen, die wirklich speziell Nachhaltigkeitsprodukte, also vor allem dann grüne Energie, Recycling, wie gesagt, machen. Und das sind Unternehmen, die sehr stark gerade investieren müssen und die ihre Cashflows über einen sehr langen Zeithorizont bekommen. Deshalb sind diese Unternehmen sehr sensitiv, was steigende Zinsen anbelangt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die gestiegenen Zinsen seit 2022 sehr stark negativ auch auf diese Unternehmen ausgewirkt haben. Und ein dritter Grund ist, dass wir trotz des Vorstoßes der EU, da diese Taxonomie einzuführen, nach wie vor einen sehr intransparenten Markt haben mit vielen Labels und vielen Ratingagenturen, die da Ratings vergeben wollen. Und niemand blickt aber so wirklich durch, was da jetzt ist. Es ist sehr intransparent. Es ist, wie gesagt, bei vielen Produkten auch der Vorwurf des Greenwashings durchaus berechtigt. Und das führt dann auch nicht dazu, dass so eine Branche dauerhaft wachsen kann. In den USA gibt es jetzt einen weiteren Grund, das habe ich in Deutschland so gar nicht beobachtet. Dort wurde ESG zum Kulturkampfthema. Das war echt interessant, was dort so die letzten Jahre stattgefunden hat. Wie oben schon gesagt, einer der Hauptakteure in diesem Sustainable Finance Bereich und mit diesen ESG-Produkten war BlackRock. Das ist der große Vermögensverwalter, der vor allem auch ETFs verkauft und der hat ESG als Thema sehr stark promoted, vor allem auch in Person seines CEOs Larry Fink. Der hat sehr aktiv auch persönlich immer wieder dafür geworben. Der ist bekannt dafür, dass er immer zum Jahreswechsel einen Brief an die CEOs schreibt. Der wird auch sehr beachtet, also das ist ja jemand, dem man zuhört und darin hat er wirklich sehr proaktiv für eine nachhaltigere Wirtschaftsweise geworben. Natürlich kommt man in dem Thema dann auch schnell in den politischen Bereich und genau das wurde ihm dann von Corporate America auch angekreidet, dass er hier seinen Kompetenzbereich verlässt und man hat dann gesagt, als Vermögensverwalter bist du dafür da, mein Geld zu verwalten und mir Gewinne zu machen und keine Politik zu machen mit meinem Geld. Man hat dieses ESG-Universum dann als Vogue Capitalism abgestempelt. Es gab Kampagnen gegen ESG-Investments, vor allem auch dann von reichen Republikanern. Die haben dann Lobbying gemacht und Kampagnen, dass ESG auf Bundesstaatenebene, also in den USA muss man wissen, haben viele Staaten und Pensionskassen zum Beispiel, also da haben dann die Lehrer vom Bundesstaat oder so, die haben dann eigene Pensionskassen und die legen ihr Geld sehr kapitalmarktorientiert an. Und in diese Anlagerichtlinie, also da gibt's wirklich auch um viel Geld und diese Kampagnen wollten dann erreichen, dass in diese Anlagerichtlinien für diese Pensionskassen und staatlichen Fonds dort reingeschrieben wird, dass die eben nicht mehr nach ESG-Kriterien anlegen dürfen. Das Ganze hat sich in den USA eingereiht in so eine allgemeine Elitenkritik. BlackRock ist da ja schon lange der Buhmann, der mit dem Deep State alles im Hintergrund steuert und so. Und deswegen kam dieses ESG-Thema da dann wie gerufen. Da ist man dann direkt draufgesprungen und hat das direkt in diese allgemeine Elitenkritik eingereiht.
Ich würde dazu aber sagen, es gibt halt immer ein Problem. Also ich war da auch wesentlich optimistischer, was das betrifft, aber es gibt halt immer ein grundsätzliches Problem. Du kannst nicht Politik betreiben, ohne Politik zu betreiben. Und darauf läuft es halt an dieser Stelle hinaus. Was Fink gemacht hat mit seinen Briefen, war halt ein politisches Statement zu setzen und entsprechend gab es dann da auch eine politische Reaktion darauf.
Er ist halt nach wie vor ein privatwirtschaftlich organisierter Unternehmer und wenn er das für sich als opportun ansieht, in diese Richtung zu agieren, also es ist ja eigentlich genau der Gedanke der Marktwirtschaft, dass die Unternehmen halt tun können und lassen können, was sie wollen. Und wenn er als Unternehmer so agiert, ist es eigentlich dann die Vorgehensweise, ihn dafür zu bestrafen, indem man sagt, wir kaufen jetzt seine Produkte nicht mehr, eigentlich eine antiliberale.
Wurde ja getan, halt eben von der Politik, ne?
Ja.
Also im Grunde ist genau das passiert, was halt passieren sollte. Es muss sich dann, wenn einer so vorprescht, dazu verhalten. Vielleicht noch den größeren Kontext. Fink war ja nicht alleine, ne? Sondern es gab ja so eine allgemeine Bewegung, wo Unternehmen in den USA aus explizit auch begonnen haben zu sagen, ja, wir wollen jetzt Stakeholder-Capitalism, wir wollen jetzt nicht nur an die Shareholder denken. Und dadurch ist dieses gesamte Thema sehr stark durchpolitisiert worden. Man kann darüber lächeln, dass das dann als Woke Capitalism abgetan wurde, ne? Aber im Grunde war das genau die Aussage, die die Unternehmen getroffen haben. Wir in diesem Kulturkampf hier in den USA beziehen wir Stellung und stellen uns auf die linke Seite, nicht auf die rechte Seite. Und entsprechend war dann auch der Backlash. Ich will das damit nicht kleinreden, ne? Es ist natürlich trotzdem ein großer Verlust, aber es kommt halt darauf zurück, also wenn du dich politisch äußerst, musst du auch bereit sein, Politik zu betreiben. Und ich glaube, das war halt nicht sehr gut durchdacht, was da gelaufen ist.
Ja, es hat nämlich dann dazu geführt, dass tatsächlich diese Gesetze zum Teil verabschiedet wurden ja in den Staaten. Also gerade in Florida, Texas und Alabama, das sind ja auch so die Vorzeige republikanischen Staaten, die haben dann wirklich BlackRock aus ihren Anlagen rausgeschmissen. Es gab dann auch eben diese Verbote, die von diesen Kampagnen gefordert wurden, dass jetzt keine ESG-Kriterien mehr bei Investmententscheidungen berücksichtigt werden dürfen, sondern es muss halt rein nach Gewinn investiert werden. Und das hat mich auch überrascht, es ging dann tatsächlich so weit, dass, also wenn ich das richtig verstanden habe, keine Aufträge mehr von den Staaten an Unternehmen vergeben werden dürfen, die eine ESG-Policy haben, die fossile Geschäftsmodelle oder Bergbau oder Waffenhersteller aktiv benachteiligt. Das fand ich sehr weitgehend. Daraufhin hat BlackRock natürlich auch wieder reagiert und hat jetzt eine neue Strategie. Also man ist jetzt von dem ganzen ESG-Begriff abgekommen. Es lag zum einen mal an dieser starken Gegenbewegung, die man provoziert hat auf republikanischer Seite. Also ich sage immer republikanische Seite, damit meine ich so allgemein die rechte Seite in den USA. Das muss jetzt nicht dezidiert an der republikanischen Partei hängen, aber es ist alles sehr stark verwoben dort auch. Und es spielen dann auch Leute aus der republikanischen Partei, vielleicht nicht politisch, aber dann über solche Thinktanks und solche Kampagnen dann immer gleich eine große Rolle. Zum einen mal wurde ESG aus diesem Grund gestrichen und zum anderen auch, weil vor allem der Social- und der Governance-Anteil in diesem ESG halt doch relativ schwer zu messen ist. Also in der Marktwirtschaft und über so Finanzmärkte lassen sich Dinge gut belohnen, in dem Fall dann durch Geld immer, wenn sie sich gut messen lassen. Und ja, also sowas wie an Diversity oder gute Compliance im Unternehmen, das kannst du halt schwer quantitativ erfassen. War dann auch ein Grund, warum man davon abgekommen ist. Es wurde dann auch der Druck auf das Management, was BlackRock durchaus ausgeübt hat, die Unternehmen, in die man investiert war, in die jeweilige Richtung zu bewegen. Der hat seitdem wieder nachgelassen. Und man hat jetzt eine neue Strategie. Man nennt das jetzt Transition Investment. Und das ist vor allem die Strategie, dass man sich auf Investments in erneuerbare Energien, Dekarbonisierung und die zugehörige Infrastruktur fokussiert. Also nur noch auf das I ohne das S und das G. Das ist genau der Bereich, den du halt auch gut messen kannst. Also du kannst es auf jeden Fall mal an klaren Kennzahlen festmachen, nämlich dein Unternehmen soll bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um so und so viel Prozent verringern. Das ist ein ganz klares Ziel, wo du sagen kannst, es wurde jetzt eingehalten oder nicht. Und das kannst du auch messen. Es ist außerdem ein Bereich, also da würde dann auch wieder wirtschaftlich und gewinnorientiert gedacht, weil das ein Bereich ist, der auf lange Sicht Gewinne bringen wird. Also erneuerbare Energien sind einfach auf lange Sicht die günstigste Energiequelle und deswegen ist es lohnend, sich an solchen Projekten zu beteiligen. Und auch Infrastruktur ist ein Riesenthema und da wird viel Geld gesucht. Und da ist es für ein Unternehmen wie BlackRock, das auf so viel Geld sitzt, natürlich attraktiv, sich an solchen Projekten zu beteiligen. Also das ist ja das, was man eigentlich seit 10, 20 Jahren versucht zu erreichen, nämlich dass Klimaschutz nicht nur aus einem moralischen und Nachhaltigkeitsgedanken betrieben wird, sondern dass wir dahin kommen, dass es auch immer wirtschaftlich die beste Option ist, Klimaschutz zu betreiben, weil es die günstigste ist und weil es die ist, die langfristig am meisten Gewinn abwirft. Und ich finde, daran sieht man auch ganz schön, dass es tatsächlich funktioniert. Es gibt dann noch im Anleihenmarkt eine ganz interessante Bewegung. Wir hatten in diesem Aufschwung seit 2017 auch Innovationen im Anleihemarkt, nämlich zum einen mal Sustainability-Linked Bonds und Green Bonds. Sustainability-Linked Bonds sind Anleihen, da zahlt das Unternehmen, das die Anleihe begibt, einen Zins und wenn es ein bestimmtes ESG-Kriterium nicht erfüllt, steigt dieser Zins ein wenig. Das ist interessant, weil dadurch auch Unternehmen, die jetzt klassisch kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, Zugang zu solchen nachhaltigen Investmentfonds, also die Gelder daraus haben können. Also zum Beispiel ein Unternehmen, was meinetwegen Autos produziert, das kann dann sagen, wir geben einen Sustainability-Linked Bond aus und als Kriterium haben wir bis 2026 unsere CO2-Emissionen um 20% zu verringern, obwohl wir halt eigentlich erstmal kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Green Bonds, das sind Bonds, da darf das Geld wirklich nur für nachhaltige Projekte verwendet werden. Die wurden viel von Staaten und staatlichen Organisationen für Infrastrukturen, für Energieprojekte ausgegeben. Ja, aber da musst du auch erstmal das Geschäftsmodell haben, um tatsächlich solche Green Bonds ausgeben zu können. Und interessant in dem Zusammenhang ist jetzt, dass die Sustainability-Linked Bonds seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahresperiode ist das Emissionsvolumen um die Hälfte gefallen, während das Green Bond-Volumen in der gleichen Zeit um 50% gestiegen ist. Das sieht man auch wieder ganz schön, dass dieses Sustainability-Linked Bonds, wo auch dann der Fokus auf zum Teil auch auf S und G lag. Das geht halt runter, zum Teil, weil man es nicht so gut messen kann. Es hat auch den Grund, was wir, genau das war in der Ölfolge, die wir im Sommer mal hatten, wo wir gesagt haben, wir sehen halt eine Trennung der Wirtschaft in Unternehmen, die einfach komplett nachhaltig sind und welche, die komplett nicht nachhaltig sind. Und wir sehen ein Weggehen von, wir machen die gesamte Wirtschaft so, wie sie jetzt ist, nur nachhaltig. Das sieht man halt auch genau daran, weil diese Green Bonds halt nur von wirklich nachhaltigen Unternehmen ausgegeben werden können und diese Sustainability-Linked Bonds, die von Unternehmen ausgegeben würden, die vielleicht mal so ein bisschen was nachhaltig an ihrem normalen Geschäftsmodell gemacht haben, die gehen halt zurück. Es gibt zu dem Thema eine schöne Übersicht, wie sich der Markt entwickelt hat mit verschiedenen Auflösungen und so die ganzen Bereiche, kann man sich schön durchklicken von S&P. Das PDF habe ich euch verlinkt.
Da würde ich sagen, dann lass uns doch mal in den Gesellschaftsteil wandeln. Also Picks habe ich keinen, aber ich habe ein Getränk. Damit kann ich dienen.
Ich habe beides.
Gut, dann fängst du an mit dem Pick.
Also ich empfehle heute mal ein Buch, gerade jetzt für die Osterferien, von Robert Seethaler, das Café ohne Namen. Ich habe das letztes Jahr im Sommer gelesen und es ist ein Buch, was man schön einfach lesen kann. Es geht um ein Café in Wien in den, ich glaube, Ende 40er, Anfang 50er Jahren spielt das, wo ein junger Mann ein Café übernimmt und dann anhand von dieser Geschichte wird dann so der Alltag der Menschen in dieser Zeit in Wien beschrieben. Es ist überhaupt nicht ein historischer Roman und soll jetzt auch nicht das Zeitgeschehen da irgendwie detailgenau beschreiben. Er ist aber doch sehr akkurat, also obwohl es jetzt nicht die Absicht ist, hat man dort sehr genau Beschreibungen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Buch, weil es, wie gesagt, es ist sehr leicht zu lesen, es hat aber trotzdem so eine Tiefe, weil so die einzelnen Probleme, mit denen die Leute da konfrontiert sind, so in ihrem persönlichen Leben, die auch aus der Zeit kommen, auf die wird halt eingegangen. Ich finde es eine schöne Mischung zwischen Tiefe und man kann es so lesen, die perfekte Urlaubslektüre aus meiner Sicht.
Ja, wunderbar. Ich kann sagen, ich habe in meinem Urlaub nichts gelesen. Ein paar Artikel. Ich habe tatsächlich mal Urlaub von allem gemacht. Also nicht mal das wollte ich dann am Ende tun. Dann kommen wir mal zu den Getränken. Also ich habe, das ist noch aus dem US-Urlaub, wie nennt man es denn? Met, ne? Nennt man es, spricht man es.
Ein Met. Ein Met aus den USA.
Ja, genau. Ich habe ein Met aus den USA getrunken. Und zwar Avocado Blossom Honey.
Ui,
es nennt sich
Darkest, sehr unmetig.
Ja, es nennt sich Darkest Flower. Nun muss ich dazu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Met. Mich hat nur die Avocado Blossom interessiert. Es gibt auch einen Grund, warum ich keine Ahnung von Met habe, weil ich trinke das normalerweise nicht. Mir ist das im Grunde immer zu süß. Ich finde das immer zu süß und irgendwie mag ich es nicht. So, und im Grunde ging es mir mit dem auch so. Ich habe auch keine Avocado rausgeschmeckt, wobei ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiß, wie eine Avocado in einem Met schmecken sollte. Ich habe in Bali, kann ich sagen, diverse Getränke mit Avocado drin getrunken, inklusive Kaffee. Mir ist es gar nicht so stark aufgefallen, aber ich fand es ganz interessant. Jedenfalls zu dem Met kann ich sagen, ich glaube, das ist ein sehr gutes Met, wenn man Met trinkt. Also es hat ein sehr feinkribbeliges Gefühl gehabt. Es hat, also es war wirklich fein. Es war mir aber im Grunde wieder zu süß. Und ich finde diese Süße, die übertüncht dann in, zumindest bei meinen Geschmacksnerven immer irgendwie alles andere. Also ich komme damit irgendwie nicht klar. Deswegen habe ich die Vermutung, dass das ein sehr gutes Met ist, wenn man Met mag. Aber ich kann es nicht abschließend beurteilen. Falls also jemand von euch Darkest Flower Avocado Blossom Met jemals getrunken hat oder trinken wird. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, ob mein Versuch einer fairen Einschätzung eines Getränkes, das ich grundsätzlich nicht mag, hier geglückt ist.
Von mir gibt es auch was Süßes, also ein bisschen süß. Ich war das Wochenende in Würzburg und von mir gibt es einen Frankenwein, nämlich den Bacchus vom Juliusspital. Der Bacchus, das ist eine Traube, die ist typisch für Franken. Und das ist ein Weißwein, der gerade so eine sehr angenehme Restsüße hat. Ich finde ihn perfekt zum im Sommer draußen trinken. Also wenn man auch so Rieslinge mit ein bisschen Restsüße mag, dann ist es genau das Richtige. Wenn man jetzt so diese ganz trockenen Weißweine trinkt, wird einem der auch nicht schmecken. Ich fand ihn lecker.
Damit wären wir am Ende der Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. www.mikroökonom.de, da gibt es alles weitere, unter anderem Kommentare. Auch wenn wir heute nicht über die Rente gesprochen haben, könnt ihr uns Kommentare schreiben.
Wir reden auch über andere Themen mit euch.
Genau, Premium-Abos findet ihr da, sowie auch das Team, was es so tut und wo es ist. Ach so, da fällt mir was ein, Johannes. Da melde ich mich gleich nochmal bei dir. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, alles weitere finden. Euch vielen Dank fürs Hören, eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.